Herzlich willkommen zur Hörspielkammer des Schreckens. Heute haben wir wieder einen echten Schocker für euch.
Will sagen, ein weiteres Hörspiel von Dan Schocker. Welche geniale Superserie aus der Murmel des Erfinders der geistigen Groschengump-Fließbandarbeit mag es wohl sein? Makabros? Der Magier? Burg Frankenstein?
Nein, nein und nein. Es ist Ron Kelly.
Oh, ein Zirkushörspiel.
Zirkus bestimmt, aber kein Hörspiel darüber. Es ist eine völlig zu Recht ziemlich unbekannte Serie, bei der man das Gefühl bekommt, dass die Tonstudio Braun Sinclairs eigentlich doch gar nicht so schlecht waren.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
In unserer letzten Kammer haben wir uns mit der Dan-Schocker-Serie Larry Brent beschäftigt. Genauer mit der Vertonung von Europa nach den Skripten des Autorenteams Charlie Graul.
Und schon da deuteten wir an, dass besagte Skripte durchaus gute Elemente hatten. Natürlich hatten sie auch einige Schwächen, aber alles in allem war das Ergebnis wohl mit Abstand das Beste, was man aus den gurkigen Vorlagen rausholen konnte.
Wie gut die Graulaner wirklich waren, fällt aber erst dann auf, wenn man ihre Arbeit mit den Produktionen der damaligen Konkurrenz vergleicht. Denn von Dan Schocker gab es in den 80ern neben Larry Brent und Macabros auch noch eine dritte Serie, Ron Kelly.
Und deren Skripte waren eine einzige Lachnummer und Katastrophe. Hier war nämlich nicht Jean-Paul Graultiers Bearbeiterteam für das Ausbessern und Verfugen des schäbig zusammengeklöterten Dan-Schocker-Mauerwerks verantwortlich. Stattdessen hat sich ein echter Stümper seines Hörspielskriptfachs an Center Schockers Schrutt versucht und verhoben.
Der da wäre?
Jürgen Grasmück.
Wer war das denn noch gleich? Also irgendwas klingelt da.
So hieß denn Schocker im echten Leben, falls er überhaupt eins hatte. Angesichts der bräsigen Ideen in seinen Werken bin ich da skeptisch.
In der Tat.
Shane Docker höchst selbst hatte neben den Romanheften auch die Skripte für die Hörspiele verfasst. Die sind wohl mehr oder weniger gleichzeitig entstanden und praktisch identisch. Also identisch kacke.
Ah, das ist dann wohl wie bei The Shining, wo Stephen King ja auch bewiesen hat, dass der Autor des Buches nicht gleichzeitig der beste Autor des dazugehörigen Drehbuches sein muss. Stanley Kubricks Kinofassung gilt ja trotz aller künstlerischen Freiheiten bis heute als echter Klassiker. Während Kings eigene Bearbeitung seines Buches fürs TV eher ein Beispiel dafür ist, wie man einen Roman besser nicht umsetzen sollte.
Ja, da gibt es Parallelen. Schocker alias Grasmück hat hier eindrucksvoll belegt, dass seine Fähigkeiten keinesfalls im Bereich Hörspiel lagen und es schon eine frische und talentierte Truppe wie die Grauls brauchte, um aus seinen Ideen was zu machen.
Wobei man fair sein muss und erwähnen sollte, dass Ron Kelly auch inhaltlich nicht die Bohne an die beiden anderen Serien heranreicht. Da hätten damals selbst Douglas Welbert, Katja Brügger und Bertram von Boxberg alias Charlie Graul mit 12 Flaschen Wein im Brägen auf Lanzarote nichts Besseres gezaubert bekommen.
Und auch Heike Dine Körting und die bewährten Europasprecher nicht. Aber keine Sorge, von denen fehlt hier ohnehin jede Spur. Die Serie wurde nämlich nicht von Europa produziert, sondern von der Delta Music GmbH aus Frechen.
Frechen? Aha. Bist du sicher, dass es nicht eher Frechheit heißen muss?
Müsste, ja. Aber die Firma saß wohl wirklich in Frechen, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen.
NRW, okay. Na, immerhin nicht Hessen. Da kommen ja gefühlt so ziemlich alle Schrotthörspiele der letzten 1000 Jahre her.
Ja, freu dich bitte nicht zu früh. Der Produzent der Serie saß nämlich tatsächlich in Hessen, in Wiesbaden.
Was? Das ist von der Dämlack-Bande aus dem Tonstudio Braun verbrochen worden?
Nein, nein. Wiesbaden muss damals ein wahres Mekka des deutschen Scheißhörspiels gewesen sein. Neben dem Tonstudio Braun-Weiß Wiesbaden gab es auch noch das Cottage. Und hier pfuschte niemand Besseres als Rudolf Leubner.
Leubner. Ja, der Name geistert seit Jahrzehnten durch die Hörspielforen. Der Typ hat offenbar einigen Mist verbrochen. Von den Teenage Mutant Hero Turtles über O-Ton-Hörspiele der Super Mario Brothers bis hin zu Batman. Und glaubt man dem Urteil der Hörer, waren diese Werke so ziemlich alles, nur definitiv nicht gut.
Womit wir dann feudal und prächtig den Bogen zurück zu Ron Kelly geschlagen hätten. Denn dieser Quatsch wurde auch von Rudolf Leubner produziert und passt geradezu perfekt in Rudolfos Fäkalien-Portfolio. Die Beliebtheit von Ron Kelly lässt sich unter anderem anhand der nicht im Booklet angegebenen Sprechernamen festmachen.
Ja, die waren damals aber bei bei John Sinclair, Larry Brand und Macabre ist auch nicht angegeben.
Das ist auch nicht der springende Punkt. Interessanter ist vielmehr, dass sich bei Ron Kelly, im Gegensatz zu den anderen Serien, bis heute niemand darum bemüht hat, die Sprechernamen herauszufinden.
Wozu auch? Wer will wissen, wie diese unbegabten Laien jeweils heißen?
Na, man hätte die Namen ja mindestens gebraucht, um die ganzen Pappnasen wegen der Bildung einer kriminell beschissenen Produktionsvereinigung anzuzeigen.
Ja, das stimmt. Und andererseits könnte es für heutige Produzenten wichtig sein, um die nicht aus Versehen zu buchen. Aber da die offenbar keine Profis waren, besteht die Gefahr wohl ohnehin nicht. Diese Nulpen würde wohl nicht mal der Birker engagieren.
That's too dumb, even for us. Dankeschön.
Der einzige bekannte Sprecher war Nick Benjamin in der Hauptrolle des Ron Kelly. Der war wohl damals ständig im ZDF zu hören als so eine Art Station Voice. Kein Wunder, Mainz war ja ganz in der Nähe. Und er hat wohl jahrelang den dortigen Karneval geprägt, bevor er 2018 verstorben ist.
Und er sprach auch in anderen Leugner-Serien mit, unter anderem den schon erwähnten Batman. Hier als Ron Kelly ist er okay, nicht mehr und nicht weniger. Gegen Sprecher wie Rainer Schmidt und Douglas Welbert stinkt er mächtig ab. Die anderen Mitwirkenden in dieser Serie sind aber so furchtbar, dass sie im Vergleich nur Benjamins Bremsspur sehen. So eine braun-gelbe Bremsspur.
Ja, das ist die Art von grottigem Ensemble, gegen die die TSB-Crew wie ein echtes Star-Aufgebot wirkte und die wohl sogar von Hans-Werner Kunzes Flötenschlumpftruppe aus Kloster Oesede wegen ihrer Beschissenheit ausgelacht worden wäre.
Und Gründe zum Ausgelachtwerden lieferte Leubner im Millisekundentakt, sei es für die erbärmliche Dramaturgie, die musikalische Missgestaltung und das generelle Sounddesign. Das stammt laut Leubners Homepage übrigens vom Tonstudio Europa.
Ja, sicher. Weil er Heike Diene mal ein paar misslungene Soundsenkel aus dem Mülleimer gefischt hat, oder was? Oder heißt das bloß, dass er eine Europa-Geräuscheplatte auf dem Wiesbadener Flohmarkt geschossen hatte und die jetzt für seinen eigenen Schrott nutzte?
Wie auch immer, es klingt zum Kotzen und war selbst damals schon unter aller Kanone, wie Larry Brand, Macabros und ja, sogar John Sinclair von TSB bewiesen. Nee, Hörschwein Rudi Leubners Audiorotz war echt der Bodensatz seiner Zeit.
Aber gut, auch wenn die Bereiche Sprecher, Musik und Sound allesamt ein Ungenügend bekommen haben, ist da ja immer noch der eigentliche Inhalt. Und mit dem steht und fällt ja letzten Endes das Hörspiel.
Steht und fällt? Objektiv betrachtet steht leider sehr wenig. Bestenfalls Leubners Piephahn, wenn er am heimischen PC sitzt und auf seiner Homepage regelrecht Amok schreibt, wie viele abertausende Balla-Balla-Sachen er in den letzten Jahrhunderten schon vergeigt hat wie der Konzertmeister der Shitty Strings Wiesbaden. Nee, da steht und fällt gar nichts. Alleine schon der Titel der ersten Folge, Ein Mann verlässt die Welt, das klingt doch verdächtig nach dem EAV-Lied Einer geht um die Welt. Und da ging es um Blähungen. Und die dramaturgisch aufbereitete Variante besagter Blähung ist dieses Hörspiel.
Und Ron Kelly, Ein Mann verlässt die Welt, klingt auch irgendwie nach Eiersalat, Eine Frau geht seinen Weg von Helge Schneider. Naja, die Fakten. Ron Kelly ist Reporter der California News und angeblich Spezialist für Stars und Sternchen. Und er ist mit der berühmten Hollywood-Schauspielerin Glenda Woolley zusammen. Die spricht so künstlich, dass man ihr die Schauspielerin aber nicht die Bohne abnimmt. Außer die Handlung spielt zur Zeit des Stummfilms.
Na, vielleicht ist sie auch in der Erwachsenenindustrie beschäftigt und dreht Pornos. Da kommt es bekanntermaßen nicht gerade auf die Dialoge an.
Ja, das könnte passen. Ihr erstes Gespräch mit Ron handelt zumindest davon, dass die beiden unverzüglich knattern wollen. Doch dann kommt ihnen dummerweise was dazwischen.
Denn auf einmal taucht ein... Was sollen wir da so umständlich zusammenfassen? Gönnen wir uns den Auftakt doch gleich mal im Originalwortlaut.
Gute Idee. Und achtet mal drauf, ob der Grasmück hier wohl die eine oder andere Stelle geschrieben hat, die eher dem Verständnis des Hörers dienen soll, statt dem echten Leben abgelauscht zu sein.
Mit Verständnis des Hörers meinst du aber, dass der den quarkigen Inhalt schnallen und nicht, dass er für dieses szenische Sterbehospiz auch noch Verständnis haben soll, oder?
Ach, für diesen krampfigen Klumpatsch hätten nicht mal die Inkas Verständnis gehabt, als sie damals ihre Knotenschrift Tipu erfanden. Und die benutzten nur die Fellhaare von Alpakas und Lamas und nicht wie Schocker und Leubner die eigenen Arschhaare.
Der gespielte Szenenwitz.
Eine herrliche Mainacht. Findest du nicht auch, Ron?
Und vor allem so schön ruhig, jetzt nachdem als Letzter auch Pete und May deine Party verlassen haben, Glenda.
Was meinst du, Ron? Soll ich uns noch einen Kaffee machen? Oder kannst du dann nicht schlafen?
Also ich habe eigentlich noch nicht die Absicht, schlafen zu gehen, Glenda. Ich wollte im Gegenteil noch ein bisschen was tun.
Wie meinst du das, Ron?
Na, zum Beispiel dich durch das Öffnen von 18 kleinen Knöpfen aus deinem entzückenden himbeerfarbenen Kleid zu befreien.
Hey du, lass mich erst mal einen Kaffee machen, Ron. Dann...
Glenda? Glenda! Ich... Was ist das? Dieser Schatten. Es ist der Schatten eines Menschen. Aber außer Glenda und mir ist niemand mehr im Haus. Glenda!
Ron! Ron! Hilfe!
Glenda, der Schatten hat sich verschluckt. Und jetzt, diese Schwärze. Der Schatten kommt direkt auf mich zu.
Was für ein Einstieg. Wer will da nicht um jeden Preis wissen, wie es weitergeht? Oder was der Käse eigentlich soll?
Ja, großartig. Schocker und Leubner sind zu kniepig für einen Erzähler, wollen aber trotzdem lauter Infos raussteppen, die man in einem Hörspiel nun mal nicht sieht. Also muss Ron Kelly ständig irgendwelche notdürftig umformulierten Buchsätze wegsallern. Stichwort, lass mich die 18 Knöpfe an deinem himbeerfarbenen Kleid öffnen. Und dann noch grenzdebile Selbstgespräche führen. Wobei, nee, streich das Grenz.
Und was ich mal wieder nicht verstanden habe, wie heißen die beiden Charaktere noch gleich? Die haben die Namen leider nur in 9 der 10 Takes gesagt.
Schrecklich, diese Nachlässigkeiten.
Ja, aber mal im Ernst, was soll das immer? Dieses fickige Drecksstilmittel haben wir sogar vor noch gar nicht allzu langer Zeit bei Simeon Chrysomaleses Fortsetzung von Jan Tenner, der scheue Superdepp, bemängelt.
Glauben diese ganzen Napfsülzen und Pinselarschschweine echt, dass es Hörer gibt, die nicht in der Lage sind, sich in einer 2-Personen-Szene mal einen einzigen Take lang zu merken, wer wer ist?
Noch dazu, ebenfalls wie bei Jan Tenner neulich, in der Szene redet eine Frau mit einem Mann. Wie kann man da als Macher befürchten, dass der Hörer es nicht geschissen bekommt zu raffen, dass Glenda die Frau und Ron der Mann ist?
Was? Glenda war die Frau? Oh Mann, ich muss echt besser aufpassen.
Aber gut, das ist jetzt unsere Story. Können wir ja nicht ändern. Ron will bei Glenda beigehen. Die wird aber von einem gierigen Schatten verschluckt. Und Ron selber wird auch aufgefressen. Dann landet er an einem anderen Ort.
Hui! Oder besser gesagt, pfui! Ich meine, gewisse Parallelen zu Macabros sind ja nicht zu überhören. Nur hatte da Björn Hellmark einen tödlichen Autounfall bei einem Rennen, woraufhin er ein zweites Mal lebte, weil er der Erbe Xantilons war. Und fortan konnte er einen Doppelgänger aus Bioplasma entstehen lassen. Ja, ich merk's gerade selbst, ist im Detail auch ziemlicher Schrott.
Ich sag ja gar nichts. Es bleibt abzuwarten, welche Fähigkeiten Ron Kelly verpasst bekommt. Aber in der Tat, die Vorgeschichte ist irgendwie nicht mal ein Zehntel so geil. Statt eines dramatischen Unfalls kommen einfach irgendwelche stummen Schatten angeschissen und beamen Ron und seine Ische in ihr Reich. Gähni, 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 gähni.
Fun Fact am Rande.
Kann mich bitte auch einen Schatten holen?
Ey, das Hörspiel selbst hat's ja nicht so mit dem Fun.
Ja, dann mach.
Danke. Björn Hellmark trat ja damals unter einem Pseudonym bei dem tödlichen Autorennen an. Und dieses lautete Bernd Helmer. Verstehst du? Die Vornamen Björn und Bernd. Das erinnert doch stark an das Namenswirrwarr rund um Bernd bzw. Björn Höcke von der AfD.
Stimmt. Und der wirkt auch oft wie ein Doppelgänger. Also von Josef Goebbels. Nur nicht aus Bioplasma. Naja, bestenfalls aus Bioabfall.
Bitte! Stichwort Bioabfall bzw. Sondermüll. Zurück zu Ron Kelly. Und ihr merkt sicher schon, das ist gar nicht mal so leicht. Wir lassen uns heute gern ablenken, dann müssen wir uns nicht mit dem langweiligen Schmörf auseinandersetzen.
Ron landet also an einem fremden Ort und begegnet dort seltsamen Gestalten. Er glaubt, dass das Männer sind, die sich als Urmenschen verkleidet haben. Deren Darstellung ist dermaßen scheiße, dass man in der Zeit zurückreisen und sich bei den echten Urmenschen entschuldigen möchte. Sie geben nämlich nur dümmliche Grunz- und Lachlaute von sich.
Afrika, Paprika. Romagnon,
keine Unterwasserwiesen.
Interessanterweise gibt es zwar immer noch keinen Erzähler, aber Ron Kelly selbst übernimmt auf einmal diese Funktion und berichtet, wie Macabros oder John Sinclair, was ihm alles widerfahren ist. Warum nicht gleich so? Dann hätte man eine Menge blöder Selbstgespräche weglassen können.
Wobei man sagen muss, dass Ronny direkt einen ordentlichen Schwachsinn erzählt.
Ich wurde durch eine Art Höhle geschleift. Die braunhäutigen Menschen mit den verfilzten Haaren, tiefliegenden Augen und schmalen Lippen umringten mich so dicht, dass ich mich kaum bewegen konnte. Ich achtete auf jeden Schritt. Dann waren wir in einem grob gemauerten Gang, auf den mehrere Gittertüren mündeten.
Ja, die Türen mündeten auf den Gang? Was ist denn das für ein beschissenes Bild? Und schön auch die Vorstellung, wie Ron komplett von den Widerlingen eingeschlossen ist. Wie hat man das denn bitte zu verstehen?
Am besten gar nicht. Kelly wird in ein Verlies gestoßen und begegnet dort der finstersten Kreatur, die man sich nur vorstellen kann.
Dem Rancor aus Jabbas Palast?
Oh, Shuda, du Scheiße, du.
Der erhabene Jabba heißt dich in seinem Palast willkommen, du Scheiße, du.
Ne, dem Expositionsmonster.
Naja, in dem Fall ein alter Zausel, der mit einem blöden Dialekt spricht und unseren armseligen Helden vollkommen ungefragt mit lauter Infos zusallert, die der gar nicht hören will. Was immerhin mal schön für den Hörer ist, denn dem geht es genauso und er kann sich mit der Hauptfigur verbunden fühlen. Juchai! Ron Kelly soll für die Fremden in der Arena kämpfen, weil er angeblich wie einer von den Oberirdischen aussieht, die sie wie die Pest hassen. Wir erfahren außerdem, dass der Zausel Bert Farrell heißt und offenbar durch die Wand gehen kann.
Doch bevor dies vertieft wird, wechseln wir den Ort und sind bei Glenda. Auch sie wird erstmal fett gelabert, in ihrem Fall allerdings von einer Frau.
Ja, wobei Frau hier wirklich ein großes Wort ist. Das ist mehr so eine schreckliche Alte, die klingt wie Terry Jones als Mutter in Das Leben des Brian.
Richtig. Aber bevor wir uns mit dem befassen, was die nun wieder zu melden hat, sollten wir noch einen Moment zurückgehen und uns Glendas erste Worte im fremden Universum gönnen.
Wo bin ich? Diese nackten, zerklüfteten Felsen um mich herum, wie durch eine Linse verzerrt. Ja, so ist es. Ich bin in einem Glastempel gefangen, aber da... Dort hinten am Ende dieses Weges, der wie aus gesponnenen, nadelfeinen Lichtbahnen zu bestehen scheint. Ein Tor! Dorthin muss ich! Als ob mich meine Gedanken hierher getragen hätten. Das Tor direkt vor mir.
Oh Mann, und das ist von Dan Schocker? Dem Dan Schocker, der bis heute als Autor verehrt wird, um dessen Buchrechte die Hörspielszene immer wieder ein Bohai ohnegleichen veranstaltet hat, das ist nicht zu fassen.
Oh ja, dagegen waren sogar Helge Schneiders alberne Kurzhörspiele große Poesie. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit der blöden Mannfrau?
Ja, die heißt Charka oder Chakra oder so ähnlich, die Königin der Schatten. Und sie deutet an, dass sie kein Mensch ist.
Sieh mich an! Sieht so ein Mensch aus?
Dunkle Mandelaugen und schwarze lange Haare. Nein, dein Gesicht verschwimmt. Rotglühende Augen, Echsenaugen in einem grünen, knochigen Antlitz. Und diese Fühler oder Hörner auf deinem Schädel. So sieht kein Mensch aus.
Ein einfaches Nein hätte gereicht.
Damit steht fest, Chakra ist ein Reptiloid. Einer dieser Echsenmenschen wie Hillary Clinton oder Angela Merkel. Um Gottes Willen.
Glenda beschreibt geradezu Amok, was sie noch so alles sieht und in was für Wesen sich das Viech vor ihren Augen verwandelt. Dann geht's zurück zu Ron Kelly.
Der erfährt, dass er sich in der Welt der Schatten befindet. Ach so, unsichtbaren Schatten, die dort hausen, fallen offenbar in andere Welten ein. Und wenn sie die dortigen Lebewesen berühren, geschieht etwas mit denen. Meistens nichts Gutes.
Und Stichwort nichts Gutes. Bert Farrell popelt einen magischen Gegenstand hervor, auf den er in der Welt der Schatten gestoßen ist. Den Ring des sprechenden Gesichtes. Er nennt ihn seine letzte Erkenntnis, auch wenn sich die Frage stellt, wie ein Ring bitteschön eine Erkenntnis sein kann.
Du, einen neuen Holmes müssen wir noch besorgen. Für heute Abend, wenn Dr. Mengele kommt.
Holmes-Hörspiele haben wir genug.
Schon, aber keines von Carsten Herrmann. Und genau das möchte ich ihm vorspielen.
Naja, so riesig werden die Unterschiede ja wohl nicht sein.
Riesig nicht, aber klein.
Oh, sieh mal an, eine Carsten-Herrmann-Produktion.
Das erkennen Sie?
Na, hören Sie mal, ist doch mein Lieblingsproduzent. Weich und hohl in der Birne und ohne jeden Geschmack.
Ja, dann trinken wir doch auf das feine Schrotthörspiel. Am besten so viel, dass wir es schnell vergessen.
Der Herrmann ist weich.
Herrmann Media. Man kann gar nicht so viel trinken, wie man kotzen möchte.
den Ring des sprechenden Gesichtes. Er nennt ihn seine letzte Erkenntnis, auch wenn sich die Frage stellt, wie ein Ring bitteschön eine Erkenntnis sein kann.
Bitte, als ob sich bei dem Rotz noch solche Fragen stellen würden. Ich fürchte, wir müssen auch etwas hinne machen, denn diese Hörspielkammer ist schon halb vorbei und im Hörspiel sind gerade mal 9 Minuten rum.
Uha! Okay, dann also Schnelldurchlauf. Wir hören in einer Rückblende die Sequenz, in der Bert Farrell den mächtigen Ring im Reich der Schatten findet. Er ist mit 2 Blagen unterwegs, warum auch immer, Billy und Claudia. Und deren Dialogsätze haben es mal wieder in sich.
Da! Aus dem pfahlgrünen Licht manifestiert sich der Tempel!
Bizarr, diese grotesk geformten Türme, Erker und Anbauten.
Da! Der Turm öffnet sich wie eine Blüte. Eine goldene Lichtflut schießt daraus hervor.
Tja, Kindermund. Und wer jetzt denkt, oh, Bert ist mit den lieben Kleinen unterwegs, das ist ja niedlich. Ja, nicht ganz. Kurze Zeit später fangen Billy und Claudia nämlich an zu brennen und stürzen in ihren Tod. Wie schön. Bert bedauert die Bratzen halbherzig, ist dann aber so von dem Licht und dem Ring mit dem Gesicht in dem ovalen Amulett fasziniert, dass er die beiden schnell vergessen hat.
Der Glückliche. Zu erwähnen wäre noch, dass in der Szene laut Skript ein Sirren und Säuseln zu hören sein soll. Natürlich hat der faule Schnittkäse nichts dergleichen eingebaut. Und auch der Tod der Blagen wird absolut jämmerlich und quasi geräuschlos umgesetzt. Immerhin gibt es hier zum ersten Mal eine andere Musik als das eine Stück, das Leubner sonst bei jeder Gelegenheit einsetzt. Da hat er sich wohl hart gegönnt.
Oh yeah. Als Bert den Ring schließlich ergreift, hört man einen weiteren grauenhaften Sprecher. Er wirkt irgendwie unleidlich und verkündet, dass sich die Schatten fettkrass rächen und Welten überschwemmen werden oder so. Leider klingt er dabei wie eine Mischung aus Marcel Reich-Ranitzky und dem pädophilen Kinderlan aus Detolates Blutstern von Giftstachel. Mit anderen Worten, ernst nehmen kann man den nicht.
Nieder mit Hyperborea! Die Macht dort ist zum Untergang verurteilt!
Was faselt der da immer von Hyperborea, das angeblich zum Untergang verdammt ist und das Bird zufolge aber wiederkommen wird? Sagt mir irgendwie gar nichts. Aber hätte man das etwa klar machen sollen?
Nur wenn man will, dass das Hörspiel minimal verständlich ist. Aber das muss ja nicht sein.
Hyperborea. Klingt wie irgendwas, das man nach einem Zeckenbiss bekommt. Ja, das würde auch gut passen, denn die strullige Dämlichkeit dieses Hörspiels zeckt auch gewaltig, jedenfalls in der Hirse. Dann geht es genauso unverständlich weiter. Bird erzählt Ron, dass er den Ring damals verloren hat und nur deswegen überleben konnte, weil ihn die Schatten für tot gehalten haben. Danach hat er nur noch auf das gehört, was das Gesicht im Ring ihm zu sagen hatte. Und nun gibt er besagten Ring Ron Kelly, damit der Eumel nun in seine Welt zurückkehrt, die unsichtbaren Schatten aufspürt und vernichtet.
Ganz kurz mal eben, wenn der alte Zausel damals den Ring verloren hat, wie kann er ihn jetzt Ron Kelly geben?
Hä? Na, nun sei mal nicht so streng. Das hat Dan, sprechender Cockring mit Gesicht Schocker, beim Schreiben halt vergessen. Und hinterher hielt es wieder mal keiner für nötig, das offensichtliche Logikloch zu stopfen. Wobei, wie sagt Bert doch so treffend?
Bei manchen Dingen in dieser Schattenwelt musst du den Verstand ausschalten.
Ja, zum Beispiel beim Schreiben dieser Scheiße, beim Produzieren dieser Scheiße und beim Anhören dieser Scheiße. Cool, dieser Schmörf liefert die Gebrauchsanweisung zum Erhalt eines Restverstandes nach dem Hören immerhin gleich mit.
Ron steckt sich jedenfalls den Ring an seinen Finger und wird somit im Grunde zu Ron Ringgut. Nur, dass er leider nicht ab sofort nur noch Schlag den Star kommentiert. Und ehrlicherweise, da spoilere ich sicher nicht zu sehr, wird er auch eher zu Ron Ring schlecht. Heutiges Pseudonym Frank Buschmann. Aber so oder so, der Ring am Footfinger hat es in sich.
Ja? Was kann der denn?
Wenn man ihn schräg hält, verändert er die Farbe.
Was ist denn das für ein Mist? Gab's zu der Zeit in der Nähe von Jürgen Gras über den Pfeifenwichs wachsen lassen, Mücks Wohnsilo einen Kaugummiautomaten, wo du dir für 2 Mark so einen bräsigen Stimmungsring kaufen konntest, oder was?
Das ist leider nicht überliefert. Aber der Ring zeigt ja nicht nur durch unterschiedliche Farben die jeweilige Arschplatzgefahr an, sondern auch ein Gesicht. Umschreibung: weiß wie Schnee, mit Haaren und Zähnen, die wie Smaragde glühen.
Ach du meine Güte. Grün glühende Haare, grün glühende Zähne? Hat Dan, sie wissen nicht, was sie schreiben, Schocker damals die Schamhaare seiner esoterisch verbrämten Frau geraucht, oder was? Wie kommt man auf so einen Müll, ey? Das ist ja zum Speien dämlich.
The Ring hat sogar einen Namen. Aphos.
Ja, klingt wie eine Arschafte.
Die dann zum ersten Mal mit Kelly spricht.
Hört sich ein bisschen nach Funkgerät oder Telefoneffekt an, warum auch immer.
Wirkt zumindest nicht sehr übernatürlich, sondern reichlich bräsig. Und ist definitiv kein dünnes, feines Stimmchen, wie Bird behauptet. Aber auch diesen Bird-Satz konnte man natürlich ums Verrecken nicht weglassen, nachdem der Ringsprecher seinen Schmodder völlig anders angelegt hatte.
Man konnte ja nicht mal folgenden Satz von Nick Benjamin neu aufnehmen. Komm mit, Bert! Weg! Bird Farrell ist weg! Die Verachtung dem Hörer gegenüber kannte offenbar keine Grenzen.
Ja, ein Pluspunkt, in der Tat. Aus irgendeinem Grund ist die Zellentür offen und Ron Kelly kann fliehen.
Toll. Da ist diese Handlung, ein Mensch muss auf einem fremden Planeten in einer Arena kämpfen, sowieso abgeschmackt wie nur was, weil der Kram irgendwie ständig gemacht wird. Bei Macabros, John Sinclair und zuletzt sogar bei Seven, falls sich einige Ältere noch an diese Mark-Brown-Eis-Serie erinnern. Und dann findet der blöde Arena-Kampf nicht mal statt, weil der Autor einen mindestens genauso großen Schatten wie die Ron Kelly-Schatten hatte. Eine offenstehende Zellentür. Super Deus Ex macht ja nichts. Der in Wahrheit übrigens doch was macht. Mindestens Wut. Enttäuschender geht's nicht.
Auf der absolut lahmen Flucht läuft Kelly einen Turm hoch und kommt dann in eine domartige Halle. Dort trifft er auf Glenda. Die hat sich jedoch leicht verändert.
Denn sie hat keine Arme mehr, sondern, Zitat, zwei Auswüchse, die in wuchtige, bizarre Schädel münden. Und von den Hüften abwärts geht ihr Körper in Stein oder Metall über. Was ärgerlich ist, weil Porn Kelly sich ja bisher im Wesentlichen für genau diesen Teil, nämlich hier untenrum, interessiert hatte.
Und Stichwort ärgerlich, auch das, was wir Hörer dann am Ballon haben müssen, ist extrem ärgerlich. Ron wird von Bluttropfen attackiert, duckt sich und dann werden aus Glendas Schädelarmen plötzlich Schwerter, die sich über ihm kreuzen und ihm einen nuppen.
Oh mein Gott. Ich möchte so gerne sagen, dass man sich sowas echt nicht ausdenken kann. Aber das konnte sich ja leider jemand ausdenken. Jürgen Grasmück saß ja viele Jahrzehnte im Rollstuhl, offiziell, weil er an einer progressiven Muskelschwäche litt. Nach dem ganzen Dünnpfiff hier, glaube ich eher, der wurde mal irgendwann von seiner Frau nach dem Vorlesen eines frisch geschriebenen Ron Kelly-Kapitels so dermaßen krankenhausreif geprügelt, dass er sich danach einfach nicht mehr erholt hat und nie wieder auf die Beine kam.
Ist das nicht ein bisschen geschmacklos?
Na klar, auf jeden Fall. Schädelarme zu Schwertern, also wirklich. Das ist sogar sehr geschmacklos.
Ach, wer sich den Quatsch nicht selbst vorstellen will, kann sich das übrigens auf dem grottigen Cover anschauen.
Würde ich nicht machen. Sieht scheiße aus.
Au!
Unser Held verliert das Bewusstsein und wir sind wieder in der normalen Welt. Andersrum wäre es schöner. Also, dass wir das Bewusstsein verlieren dürften und dafür Tron Kelly zurück in der normalen Welt wäre. Aber sei es drum, das Hörspielkammerleben ist kein Wunschkonzert. Und was ist schon eine normale Welt, wenn es in ihr so einen arschdämlichen Kauknochen wie Ron Kelly gibt? Pete und May Berlinger kehren zu Glenda Woolies Haus zurück. Die Heinis wurden schon im gespielten Szenenwitz erwähnt. Sie waren die Letzten, denen es gelungen ist, die unsäglich dusselige Party von Ron und Petra Kelly zu verlassen. Leider mussten sie umkehren, da ihnen unterwegs der Sprit ausgegangen ist. Und zwar in jeder Hinsicht. Denn die beiden sind ordentliche Saufnasen und haben schon eine Menge Hochprozentiges getankt. Müssen wir erwähnen, dass die Sprecher das nicht die Sambuca-Kaffeebohne darstellen können?
Wir hatten ja schon mal gesagt, dass dies eine der Königsdisziplinen der darstellenden Kunst zu sein scheint. Fast keiner kann überzeugend betrunken spielen. Wobei man fair sein muss, die beiden Eumel hier sind auch in jeder anderen Hinsicht beschissen. Immerhin nennen sie uns erstmals Ron Kellys geilen Spitznamen. Panther.
Hey, weil er immer nach vollgekotetem Panthergehege riecht, nehme ich an. Durch die offenstehende Terrassentür gelangen Pete und May ins Haus und gehen in den Keller. Dort machen sie eine furchtbare Entdeckung.
Nämlich, dass Rudi Leubner offenbar selbst noch nie in einem Keller war und deswegen für diese Sequenz einen absolut unpassenden Scheißklanghall ausgewählt hat. Klingt irgendwie nicht nach Keller, sondern nach gar nichts mehr Bekanntem. Einfach nur nach einem künstlichen Kackeffekt.
Richtig. Außerdem entdecken sie noch Glenda, beziehungsweise ihre bessere Hälfte, also ihren Unterkörper. Lechts, lechts. Oberkörper und Kopf fehlen. Sie identifizieren sie trotzdem, wenn auch nicht anhand der kleinen Mädchenbrust, die gerade anfangen wollte zu blühen. Nein, sie erkennen sie anhand ihres himbeerfarbenen Modellkleids.
Raffiniert! Gut, dass das anfangs so unverkrampft erwähnt wurde, damit auch noch der letzte Vollidiot das begreift.
Ach, stimmt ja! Ron Kelly hatte in der ersten Szene ein himbeerfarbenes Modellkleid an. Blablabla.
Boah, geht der mir auf den Sack, ey!
Ja, dann schreibt mir den Tag doch nicht ins Skript. Jedenfalls hat Ron Kelly jetzt natürlich ein Problem. Die Berlingers halten ihn nämlich für Glendas Mörder.
und Pete bedroht ihn mit Glendas Jagdgewehr.
Hui. Na, übrigens sehr wahrscheinlich, dass die als Schauspielerin und Model ein Jagdgewehr hat. Oder hatte Claudia Schiffer auch immer eine Bazooka unterm Kopfkissen geparkt?
Vielleicht. Es folgt eine extrem labberige Diskussion zwischen den beiden Männern. Pete hält Ron für den Mörder, der leugnet alles. Super, kann man gar nicht lang genug hören angesichts dessen, dass wir als Hörer ja genau wissen, was passiert ist.
Dann folgt plötzlich ein seltsam unpassend wirkender Ich-Erzähler-Einschub, in dem Ron uns stocksteif und hölzern vollsülzt, was alles geschehen ist. Sehr lang und sehr, sehr ausführlich. Jedenfalls fragt man sich irgendwann, warum er uns das eigentlich alles erzählt. Immerhin waren wir ja bei diesen ganzen dummen Sachen live dabei. Leider.
Und irgendwann macht plötzlich Peters dämliche Maul auf und gibt eine Antwort. Und da wird einem erst klar, dass das gar kein Ich-Erzähler-Einschub war, sondern ein Teil der Unterhaltung zwischen Ron Cully und Pete Bytencroft sein sollte. Klar, wer kennt sie nicht, diese Gespräche, in denen einer gefühlte 20 Minuten am Stück sülzt, während der andere mit keiner einzigen Silbe Stellung zu den gehörten Sachen bezieht.
Ja, was willst du denn da auch antworten? Also außer,
hey, du Wichsgesicht, halt jetzt sofort deine dämliche Schnauze und hör auf, mir so einen bescheuerten Müll zu erzählen, oder ich baller dir deine hässliche Kackfresse vom Körper.
Der Sülzanfall-Take von Ronald McDoof ist sogar so lang, dass mittendrin die erste Kassettenseite endet. Und was die Hörer angeht, trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Wer den Scheiß bis hierhin gehört hat, hat dafür sicher eine gute Entschuldigung. Wahrscheinlich ist er eingeschlafen. Vielleicht auch in Schockstarre verfallen und unfähig, den Ausknopf zu drücken. Es wäre also jetzt der richtige Moment gekommen, um die Kassette aus dem Player zu nehmen und im Klo wegzuspülen. Da würde dann niemand etwas sagen. Kann ja mal passieren, dass sowas im Player landet. Aber wer jetzt lediglich die Kassette umdreht und sich die B-Seite anhört, der handelt ganz klar vorsätzlich und kann entsprechend belangt werden.
Außer man hat einen Auto-Reverse-Player.
Ja, der schützt aber wahrscheinlich nicht vor der verdienten Strafe. Hörspielkassetten mit Auto-Reverse zu hören, noch dazu welche von Ludolf Räubner, das ist mindestens grob fahrlässig.
Stimmt. Wir als Kammer haben natürlich eine gewisse Verpflichtung und müssen auch die B-Seite hören. Kotz.
Aber wie gesagt, irgendwann reagiert Pete plötzlich doch auf Kellys Küchenmonologe, schafft es aber eigentlich trotzdem nicht, auf Rons Gelaber einzugehen.
Da redet sich Kelly den Mund fusselig und uns eine Schüssel Frikadellen an die Ohren und Pete hat nichts davon verstanden. Es interessiert ihn gar nicht. Er sagt nicht mal sowas wie, was reden Sie da für einen Scheiß, sondern ignoriert Rons Ausführungen einfach.
Toll, den ganzen Rupp für nix und wieder nix angehört. Na, vielen Dank auch. Ron überwältigt, unbewaffnet, den bewaffneten Pete. Muss man halt schlucken. Wie eine Nutte, der noch 5 Euro für die Monatsmiete fehlen am Wiesbadener Sackbahnhof.
Warum hältst du inne?
Nur ich warte auf den Etepetete-Hörer, der mich suffisant korrigiert, weil Wiesbaden gar keinen Sackbahnhof hat. Ich habe den Begriff nämlich nur genommen, weil ich das Wort Sack unterbringen wollte.
Wiesbaden hat einen Sackbahnhof.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, Wahnsinn! Da hat sich die Kammer ja schon mehr als bezahlt gemacht. Aha, bezahlt gemacht also. Ja, das ist mir nicht entgangen, dass die beiden Fettbacken ihre ekelerregenden Bosheiten aus den Videokammern neuerdings auch bei Amazon zum Download anbieten. Für Geld. Ist es vorstellbar? Dabei ist das doch Quatsch, denn ich will das ja gar nicht kaufen. Und ich glaube nicht, dass es noch andere Menschen auf dieser Welt gibt. Zumindest keine von Belang. Und senden.
Boah, ich kann den Kerl echt nicht mehr am Kopf haben.
Ja, warum schreibst du mir den Take denn dann rein?
Aber den hast du doch geschrieben. Also Ron rammdösig überwältigt Pimmelpiet. Dann beginnt eine Schlägerei, die so lächerlich klingt, dass man Sehnsucht nach den guten alten Bud Spencer-Prügel-Sounds bekommt.
Jetzt tritt auch noch May hinzu und schreit:
Du Bestie! Hast erst Glender oder Pete umgebracht!
Und?
Mach's schon! Nun bin ich an der Reihe!
Na klar, und mit ihr so ziemlich alle Hörer, die den Tod ebenfalls dem weiteren Zuhören vorziehen würden.
Die von May gerufenen Cops kommen, daraufhin ergreift Ron in seinem honigfarbenen Porsche die Flucht und wird erstmal von seinem Ring zugesallert. Warum hat er eigentlich vorher so konsequent geschwiegen, als Ron so zwecklos versucht hat, Pete zu überzeugen? Wäre da ja vielleicht ganz hilfreich gewesen, seinem neuen Herrn zur Seite zu stehen.
Ein echter Arschlochring, quasi ein Schließmuskel, mit Gesicht. Und Arthos macht weiter und behauptet, dass er immer recht hat.
Warum auch immer.
Kelly wird jetzt jedenfalls von der Bullerei gesucht. Wir hören die Ansprache von Captain Harding an seine Untergebenen. Die indiskutabel jämmerliche Ansprache, versteht sich. Der Mann hat echt eine Ausstrahlung wie eine Packung Toastbrot. Eine Packung verschimmeltes Toastbrot.
Zwei Cops kommen Ron gefährlich nahe, sind aber so doof, dass er sie überlisten und mit ihrem eigenen Hubschrauber fliehen kann. Und was sich hier zwar albern, aber auch gleichzeitig actionreich und spannend anhört, ist in der Umsetzung natürlich nur albern. Scheißsprecher, null Tempo und miserable Geräusche. Europa sollte Leubner nachträglich verklagen für die Behauptung, dass sie angeblich für die Geräusche verantwortlich waren.
Und wer sich fragt, wieso Ron überhaupt einen Hubschrauber fliegen kann, das hat ihm sein bester Freund beigebracht. Johnny Crash Berry, der Super-Stuntman. Yeah. Er residiert im Hollywood Hotel und genau da fliegt Kelly jetzt hin.
Ja, sicher.
Aber erstmal bekommt er noch derbe Probleme mit seinem Hubschrapp-Schrapp. Der gehorcht ihm nämlich nicht mehr und schwenkt gefährlich aus.
Erstens, wow, da hat ihm Johnny Blackberry ja richtig viel beigebracht. War wohl doch eine pissige Schnapsidee zu glauben, dass der Grundkurs, wie fliege ich mit einem Hubschrauber los und habe dann keine Ahnung, wie der Rest geht, für eine Flucht reichen würde. Zweitens, dass der Helikopter Ren Colley nicht mehr gehorcht und gefährlich ausschwenkt, wird einzig und alleine von unserer beschränkten Titelflitzpiepe in ihrem blöden vor sich hingefasel behauptet. Die Geräusche hingegen ändern sich nicht und klingen immer gleich. Egal, ob der Hubschrauber an Höhe verliert, fast abstürzt oder von Kelly im letzten Moment hochgerissen wird. Drittens, das Geräusch klingt nicht eine Sekunde wie ein Helikopter, sondern wie irgendein Dildo-Prototyp aus den 1960ern. Da hatte Mutti Körting wohl eine ordentliche Batterie müffeliger Soundschnipsel im Mülleimer ihrer Hamburger Villa Frank Hammerschmidt, als der Leubner-Fuchs damals reiche Beute machte.
Auftritt Johnny Crash Berry. Eine Angestellte des Hotels namens Kathy ruft ihn wunschgemäß morgens um 7 auf seinem Zimmer an, um ihn zu wecken. Ihm schmeckt das aber gar nicht, weil das aus seiner Sicht ja mitten in der Nacht ist. Die Formulierung fand der Schocker wohl so dermaßen schreiend komisch, dass er sie gleich zweimal verwendet, direkt nacheinander.
Ja, verstehe ich insgesamt nicht. 7 Uhr morgens ist doch nun wirklich noch nahezu mitten in der Nacht. Aber egal, der Frau scheint es jedenfalls zu imponieren, denn Kathy scheint derbe feucht zu werden und lässt sich nicht lange bitten, als Johnny sich für später am Tag mit ihr verabreden will. Die Sprecherin will ja auch irgendwie erotisch klingen. Wie gesagt, sie will. Und das wohnt bei den Leubners natürlich in der Sie-kann-nicht-Straße und bei uns in der Ich-kotz-gleich-Straße.
Nach dem Telefonat folgt dann Johnnys großer Monolog.
Super, dann bringen wir mal die Stunts für heute über die Bühne und dann... Lass dich anschauen, Johnny Crash Berry. Naja, die Sommersprossen sind immer noch da und bei der Sonne dies Jahr werden meine strohblonden Borsten auch nicht gerade dunkler werden. Aber ansonsten hast du dich gut gehalten, Crash. Bis auf die paar Narben von ein paar riskanten Stunts. Musik, Leute, der Tag wird gut. Hoffentlich zieht Katie für unser Date keine hochhackigen Schuhe an. 1,59, Kathy. Darüber geht nichts. Jedenfalls nicht bei Johnny Crash Berry.
Ergreifend. Und das war sogar nur die gekürzte Version. Eigentlich hat Johnny noch viel mehr gesagt.
Super. Super Johnny. Super Stuntman. Super geil. Dann bringen wir mal die Stunts für heute über die Bühne. Ich bin nämlich Stuntman, wie ich hier nochmal ganz unverkrampft erwähnen möchte. Und dann lass dich anschauen, Johnny Crash Berry, du geiler Stuntman. Ja, ich rede mich selber immer mit vollem Namen an. Und Spitznamen. Machen das nicht alle so? Naja, die Sommersprossen sind immer noch da. Und bei der Sonne dies Jahr werden meine strohblonden Borsten auch nicht gerade dunkler werden. Außerdem ist mein Mondgesicht noch da. Und bei dem Mond dieses Jahr wird mein unterbelichteter Geist auch nicht gerade heller werden. Aber ansonsten hast du dich gut gehalten, Crash. Bis auf die paar Narben von ein paar riskanten Stunts. Und natürlich den Keksbruch im Oberstübchen. Musik, Leute, der Tag wird gut. Hoffentlich zieht Katie für unser Date keine hochhackigen Schuhe an. 1,59, Kathy, darüber geht nichts. Und darunter auch nicht. Zumindest in meiner Hose, Kathi. Jedenfalls nicht bei Johnny Crashberry. Ja, so ein Napoleon-Komplex ist schon eine feine Sache. Darauf kann man echt stolz sein, wenn man so ein lütter Kerl ist und sich von großen Frauen eingeschüchtert fühlt.
Danke. Vor seinem Date hat Zwergi aber ganz andere Probleme. Im Fernsehen hört er, was inzwischen mit Ron und Glenda geschehen ist. Und wir leider mit ihm.
Nur kurze Zeit später kommt Kelly mit dem Helikopter zum Hotel geflogen. In einer ebenso aberwitzigen wie sterbenslangweiligen Sequenz springt er aus dem Hubschrauber an eine Fahne und wird von seinem debilen Freund sicher ins Hotelzimmer gezogen. Und der Helikopter trudelt weiter Richtung Kinderheim, Krankenhaus, Sprengstofffabrik und dem Schweinske, in dem gerade die Talker-Lounge ihren lattendoofen Hörspiel-Stammtisch durchleidet. Toll, Ron, super gemacht. Hauptsache die eigene dicke Kiste gerettet. Boom!
Und damit ist das Dreamteam beisammen. Ron und Crash besprechen die nächsten Schritte. Der Stuntman meint:
Du brauchst Beweise für deine Geschichte mit den Schattenmann.
Was? Schattenmann? War das nicht ein Lied von den Amigos?
Ja, aber hat hiermit nichts zu tun. Bei den Amöbos ging es um das harmlose Thema Kinderschänder, nicht um solche fiesen Typen wie Kelly und Barry.
Ah, okay. Um unerkannt aus dem Hotel zu entkommen, verkleidet sich Ron als Straßensänger. Die entsprechenden Klamotten hatte Johnny aus irgendeinem Grund bereits parat.
Ah! Also ist Ron Kelly selber auch nur 1,26 Meter klein. Oder aber er rennt ab sofort wie eingeschissen Kalle Doof durch die Gegend, weil alle seine Klamotten ihm viel zu klein sind. Sinnvollerweise legt er sich vorher aber noch schlafen und wird von seinem Ring geweckt, der ihn warnt, dass Gefahr droht.
Wie nett von ihm. Ob er bei dem Weckanruf genauso feucht wird wie Kathy? Naja, wir werden es nie erfahren. Noch netter wäre es allerdings gewesen, wenn er ihn eine halbe Minute früher geweckt hätte. Denn die Gefahr, vor der Zwiebelring warnt, ist bereits in Rons Hotelzimmer.
Und zwar in Gestalt von Sergeant Clyde Phillips. Einem Cop, der so unerträglich chargiert, dass er die bisherigen Sprecher-Pappnasen echt nochmal in den, nun ja, Schatten stellt. Echt, solche Kack-Performances hat man später eigentlich nur noch in den frühen Dreamland-Hörspielen gehört. Naja, ehrlich gesagt auch in den späten.
Der Sergeant will Kelly angeblich ausliefern, um die Belohnung zu kassieren. Doch auf dem Weg zum Polizeifahrzeug erkennt Ron, dass es sich bei ihm und dem Mann auf dem Rücksitz um keine normalen Cops handelt. Es sind offenbar die Schatten oder Menschen, die von den Schatten beeinflusst sind. Oder was auch immer. Also nicht, dass wir das Konzept so richtig geschnallt hätten. Aber die auch nicht.
Egal. Johnny Crashberry folgt dem Polizeiwagen nämlich in seinem cremefarbenen Cadillac, bis er auf einem Schrottplatz hält.
Oh, wie gut, dass wir immer die Farben erfahren.
Himbeerfarbenes Kleid, honigfarbener Porsche, cremefarbener Cadillac.
Ey, wenn die einfach nur Porsche und Cadillac gesagt hätten, man hätte nichts verstanden als Hörer.
Auf dem Schrottplatz kommt es zu einem dümmlichen Showdown, bei dem der andere Schatten dem Sergeant in den Kopf schießt. Wieso auch immer. Danach erhebt er sich in die Lüfte und verlässt wie ein Komet die Erde.
Doch der Schwachsinn nimmt kein Ende. Clyde Phillips blutet nicht und aus der Wunde in seinem Kopf ragen Drähte. Er war nämlich kein Mensch, sondern ein Roboterwesen. Hoho. Und er beginnt sich aufzulösen.
Na soll er doch, mir egal.
Ja, weißt du wem noch? Aber jetzt, nachdem die Action vorbei ist, rafft sich der blöde Ring tatsächlich auf, ein paar Erklärungen zu liefern. Also zum Beispiel, dass die Schatten es vor allem auf ihn, den Ring, abgesehen haben. Und dass sie erreichen wollen, dass Ron ihn abstreift und vernichtet. Na, vielen Dank auch. Hätte er das nicht ein bisschen früher erwähnen können?
Besser nicht, denn wenn ich es vorher gesagt hätte, hätte Ron Kelly mich vermutlich wirklich vernichtet. Ich nerve schließlich wie 5 Sackinnereien. Hättet ihr übrigens gedacht, dass Jürgen Grasmück kurz nach dieser Serie keine Böcke mehr hatte und das Schreiben ganz an den Nagel gehängt hat? Er hat dann im esoterischen Bücherladen seiner Frau gearbeitet, was ja auch hervorragend zu seinem übersinnlichen Bullshit passt. Findet ihr nicht?
Schnauzering! Sonst werfen wir dich in den Schicksalsberg.
Arschloch.
Fazit. Was für ein Dreck. Dan Schocker hat offenbar alle Ideen zusammengepopelt, die bei seinen anderen Serien verdientermaßen im Papierkorb gelandet sind. Und dann beim Verfassen des Skriptes darauf geachtet, alles zu ignorieren, was Europa bei der Umsetzung seiner anderen Stoffe richtig gemacht hat. Wozu Humor und lebendige Szenen, wenn es auch unendliche Dröchtheit und bräsige Selbstgespräche tun?
Danach hat mit Rudolf Leubner, sein minder bemittelter Bruder im Geiste, alles gegeben, um das Ganze auch akustisch zu einer Tour de Fots zu machen. Wenige miese Musikstücke, indiskutable Geräusche und Kulissen, die jeder Beschreibung spotten. Und natürlich eine Besetzung, die einfach nur eine Unverschämtheit ist.
Es ist kaum zu glauben, dass sowas in den 80ern ernsthaft produziert und verkauft wurde. Wahrscheinlich sogar für Geld. Da hat man gegen den NATO-Doppelbeschluss, die Startbahn West und Brokdorf demonstriert, aber sowas durfte ungestraft veröffentlicht werden?
Offenbar ja. Und was sagst du dazu, dass vor ein paar Jahren Sven Schreivogel den kostbaren Ron Kelly-Schatz gehoben und die ersten drei Folgen auf CD veröffentlicht hat?
Da sage ich besser gar nichts zu. Das wäre nämlich justiziabel.
Kaka sunt servanda!
Oh, das wird ja alles aufgenommen. Stell das nicht ins Internet. Stell das nicht bei Twitch rein.
Twitch Reloaded. Oh Mann! Oh Scheiße. Und das mit dieser Verzögerung und trotzdem gleichzeitig, wie ich das verschneide.
Ich bin Chakra!
Das ist ja wirklich geil, dass jetzt Take 78 kommt und man hat drei Takes aus dem Hörspiel.
Ja, 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 aber es ist so viel Scheiß, also wirklich.
Läuft ja wirklich wie eine schöne Portion Rülpse-Kaffee durch.
Was? Rülpse-Kacke?
Rülpse-Kaffee.
Ach so.
Ich glaub's ja gerade nicht. Die Stelle, die ich jetzt gerade habe, sie ist bei Minute 4 von der Rückerinnerung. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre so kurz bevor er wieder zurück ist und hier mit Pete und dem Gewehr. Was? Wie kann denn diese erste Szene einerseits von der echten Zeit her wirklich nur eine Minute anscheinend gehen, aber von dem, wie sie einem vorkommt, eine halbe Stunde dauern? Oh Gott.
Hey, alter Junge, du bist doch nicht Glenda.
Gott. Reicht, ne?
Ja.
Cro-Magnon, Heidelberg, Jens.
Keine Unterwasserwiesen.
Und schön auch die Vorstellung, wie Rhonda komplett... Rhonda klingt das immer.
Hallo Rhonda, hier ist Alf.
Kelly wird in ein Verlies gestoßen und begegnet dort der finstersten Kreatur, die man sich nur vorstellen kann.
Dem Rancor aus Jabbas Palast.
Mr. Lava Man.
Jabba.
Ja, so ist es. Ich bin in einem Glastempel gefangen. Aber da...
Ich bin in einem Glastempel gefangen. Sorry.
Sieht so ein Mensch aus?
Sieh mich an. Sieht so ein Mensch aus?
Oh Gott. Das ist echt unglaublich.
Hört ihr dieses Sähen und Säuseln?
Säuseln?
Es geht los.
Da! Aus dem fahlgrünen Licht manifestiert sich der Tempel.
Da! Der Turm öffnet sich wie eine Blüte. Eine goldene Lichtflut schießt daraus hervor.
Sehr schön. Also, du hättest es machen können.
Danke. Angst vor sich selber. Ja. Töne.
Ron steckt sich jedenfalls den Ring an seinen Finger und wird somit im Grunde zu Ron. Jetzt Ron Ringgut oder Ron Ringgut?
Ich würde Ron Ringgut, falls das klappt.
Ja, okay, das ist.
Ron steckt sich jedenfalls den Ring an seinen Fingern und wird somit im Grunde zu Ron Ringgut.
An seinen Fingern hast du jetzt gesagt.
Was?
Ja.
Das darf nicht.
Klar, wer kennt sie nicht, diese Gespräche, in denen einer gefühlte 20 Minuten am Stück sülzt, während der andere mit keiner einzigen Silbe Stellung zu den gehörten Sachen bezieht.
Revisionsaufnahme. Aber aus Datenschutzgründen sage ich nicht, wer da wer ist.
Johnny?
Ja, Ron?
Johnny, komm mal her. Fällt dir nichts auf an ihm, Johnny?
Johnny!
Clyde Phillips ist besser, war kein Mensch.
Oh nein, wirklich? Ja!
Er war eine konstruierte Puppe.